Du, ich hatte was mitgebracht, mein neues Buch.
Du bist nicht allein. Das ist ein Lied von Roy Black. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe.
Ich bin der Roy Black des deutschen Journalismus.
Schulzenkönig.
Klar.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche auf die politischen High- und Lowlights blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Wir widmen uns heute mal der Regierungskrise und fragen uns, warum wir eigentlich ständig Politik bekommen, die wir überhaupt nicht gewählt haben. Und auch die Frage, wer ist eigentlich der richtige Migrant, beschäftigt uns.
Aus linker Sicht.
Aus linker Sicht, richtig. Ja. Also dranbleiben. Aber wir beginnen mit dem Bundeskanzler, der diese Woche einen fiesen Termin hatte beim DGB-Kongress. Da wurde er ausgepfiffen, ausgebuht, ausgelacht, alles, was man sich so wünschen kann, obwohl er eigentlich nur richtige Sachen gesagt hat.
Gibt ja in jeder Regierung so Schlüsselmomente. Mhm. Und ich glaube, wenn wir im Rückblick dann aus dem Jahr 2035 auf die Merz-Regierung gucken und auf diese schrecklichen, anstrengenden, mühseligen Jahre, dann wird dieser Termin beim DGB herausragen.
Glaubst du?
Ja, weil er was sagt. Er sagt, wie ein Teil des Landes, also in diesem Fall von der sozialdemokratische Teil, am Ende sich von der Wirklichkeit verabschiedet hat. Und beschlossen hat, mit dem Rücken nicht zur Wand, sondern zur Wirklichkeit zu stehen, zur Realität. Mhm. Also Friedrich Merz tritt dort auf in einer für ihn freundlichen Weise. Er kann ja auch anders.
Mhm. Er hat also sie nicht beschimpft.
Er ist null aggro.
Ja.
Und er sagt, appelliert an die Gewerkschaftsfunktionäre, die da sitzen, mitzumachen. Also er sagt, die Gewerkschaftsbewegung, wenn es drauf ankam, war auch immer konstruktiv, hat sich dann den notwendigen Reformen eben nicht verweigert, weil sie ja auch weiß, es geht um die Arbeitsplätze, um die Sicherung der Arbeitsplätze. Und nennt dann das Beispiel Rente. Er sagt, also es wird auf Dauer nicht funktionieren, wenn es zwei Beitragszahler gibt, die ja dann am Ende ja auch noch nach sich und ihre eigene Familie durchbringen müssen, die dann zusätzlich noch einen Rentner, im Zweifel ja auch einen fremden Rentner,
ja, natürlich,
finanzieren müssen.
Ja.
So. Und das ist keine Bösartigkeit von mir, das ist keine Bösartigkeit der Bundesregierung, das ist schlicht ergreifend Mathematik und Demografie. Und dafür, für diesen Satz, gab es am meisten Randale. Da sind die alle aufgesprungen und haben gepfiffen und gebuht.
Ist ja jetzt keine neue Erkenntnis. Das weiß man doch schon ewig.
Ich habe gedacht, die Querdenkerbewegung hat eine neue Heimat gefunden.
Ja,
das ist den Deutschen Gewerkschaftsbund. Also weil offenbar dort man auch Mathematik und Demografie für obsolet erklären kann, weil der DGB-Funktionär beschlossen hat, die Welt ist jetzt so, wie ich sie mir male.
Aber diese Formulierung mit der Mathematik und der Demografie und der Bösartigkeit, das ist ja das, was ihm jetzt wieder auf die Füße fällt, dem Merz, weil das angeblich wieder arrogant und von oben herab sei. Das ist bei mir gar nicht so angekommen, ehrlich gesagt.
Und selbst wenn. Also wenn der Hinweis auf die Grundrechenarten schon als zu unsensibel gilt, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann können wir uns, glaube ich, beerdigen hier. Das war übrigens genau der Vorwurf, der von dieser Wirtschaftsexpertin der ARD,
Anja Kohl
bei Maischberger erhoben wurde. Das sei so ein böses Wort. Er hätte das irgendwie softer formulieren müssen. Ich meine, die Frau ist Wirtschaftsexperte. Ich dachte, in der Wirtschaftswelt, wie gesagt, 1+1 spielt da noch eine Rolle. Ja, so.
Aber man muss es in Watte packen. Das ist die Waldorfwirtschaft.
Die Waldorfwirtschaft, ja.
Es ist aber doch eigentlich ein gutes Zeichen, wenn er von Gewerkschaftern ausgebuht wird. Das wurde Angela Merkel auch schon, als sie damals die Rente mit 67 verkündet hat. Das war ja auch ein richtiger Schritt. Vielleicht ist das eher was Positives für den CDU-Kanzler.
Naja, nee, zumal ja nach ihm auch Bärbel Baas auftrat, also die Chefin der mächtigen Sozialdemokratie.
Unsere Arbeitsministerin
und rauschenden Beifall erhielt. Kommt sie zum Beispiel auf die Arbeitszeit, also es soll jetzt, die Arbeitszeit soll jetzt irgendwie angepasst werden, wie soll es erlaubt sein, dass du auch länger mal als 8 Stunden arbeiten kannst. Riesenfortschritt für Deutschland. Dann sagt sie, also die sei eigentlich dagegen, also wenn es nach ihr ginge, müsste man da gar nichts machen. Das stehe aber dummerweise im Koalitionsvertrag. Klammer auf, ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich da so lange auf der Bremse stehe wie möglich. Ja? heißt sie ja jetzt auch Bärbel, ich stehe auf der Bremse, Bas, ne?
Mm. Basbremse sozusagen.
Die Basbremse. Und dafür gab es den Applaus. So. Nikolaus Blome, mein ehemaliger Kollege und heute bei RTL, hat zu Recht bei X die Frage gestellt, was glauben die eigentlich, was nach Friedrich Merz kommt? Also, wir hätten jetzt Neuwahlen.
Markus
Söder. Wie
stellt
sich der... Nee, da kommt nicht Markus Söder. Nee. Wie stellt sich der DGB-Funktionär das eigentlich vor? Also die Sozialdemokratie, die auf die ersetzt, die gibt es dann nicht mehr.
Mhm.
Ja? Die CDU wankt dann auf einem Bein durchs Ziel. Wenn es gut geht, haben die dann zum Beispiel Jens Spahn als Kanzler anschließend. Wenn es schlecht ausgeht für den DGB, heißt die nächste Bundeskanzlerin Dr. Alice Weidel. Und was glauben Sie eigentlich, wie es dann in Deutschland mit Ihnen weitergeht? Ja, so. Also auch diese völlige Unfähigkeit, nur 2 Meter in die Zukunft zu gucken, ist ja das Erschreckende.
Ich bin mir nicht ganz so sicher, weil wir haben ja gesehen in den letzten Monaten, dass die Arbeiter mittlerweile ja die AfD wählen. Vielleicht ist die Gewerkschaft längst auf dieser Schiene.
Na gut, erkennbar ja aber nun der DGB nicht und seine Funktionäre. Das hat sich ja auch gezeigt. Also der DGB ist ja der Zusammenschluss von 8 Einzelgewerkschaften. Mhm. Und darunter sind auch Industriegewerkschaften. Also IG Metall zum Beispiel, Bergbau, Chemie, Energie und andere. Der Laden ist komplett übernommen von Verdi.
Mhm.
So, die IG Metall hat sich offenbar verabschiedet, beziehungsweise spielt keine Rolle mehr. Die Leute wissen ja, um was es geht. Also ich meine, wo regnet es im Augenblick besonders rein?
Bei denen.
Ja, bei der Industrie und den Industriearbeitsplätzen, die in affenartiger Geschwindigkeit und sehr beängstigender Geschwindigkeit gerade verloren gehen. Ich hätte erwartet, dass die ihre Stimme dort erheben und sagen, ja, wir müssen was tun, wir müssen diese Wirtschaft nach vorne bringen. Stattdessen war die Parole, alles gar kein Problem, wir können alles lassen, so wie es ist. Wir nehmen es von den Reichen, beziehungsweise aus den Profiten der Unternehmen. Allein schon das Wort Profite sagt mir, das ist eben die Verdi-Denke. Das ist Yasmin Fahimi, ja, das ist so die Oberideologin, die diesen Laden führt.
Die war mal SPD-Generalsekretärin. Ja, das ist ja das, mehr so eine NGO für die Sozialdemokraten.
Und es hat möglicherweise auch seine Folgen, dass an der Spitze der IG Metall heute eine Diplom-Soziologin Christiane Benner steht, ja. Und ja gut, auch wie diese Funktionäre natürlich ganz lange nicht mehr richtig gearbeitet haben. Also DGB-Funktionär ist ja im Grunde Bürgergeld auf hohem Niveau.
Ja, ja.
Ja. So, ich könnte mir vorstellen, wenn wir das eine Umfrage in den Betrieben machen, da sehen die Leute das ganz anders. Die haben ja eine Wirklichkeitseinschätzung.
Okay.
Also wenn du in einem Mittelständler beschäftigt bist oder auch in einem größeren Unternehmen, in der Automobilindustrie, in der Chemieindustrie, da weißt du doch, was die Stunde geschlagen hat.
Ja, selbst bei uns.
Die haben sich ja entkoppelt sozusagen von zweierlei. Die haben sich entkoppelt von der Realität, aber offenbar auch von der Realität ihrer eigenen Leute.
Ja, das Problem ist ja nur, dass die SPD sich ebenso entkoppelt hat, weil da steht dann Lars Klingbeil und erzählt wieder von, die Reichen werden besteuert, der Klüssendorf, der Generalsekretär, fabuliert von 56% beim Maischberger Spitzensteuersatz, wo du dir denkst, wie soll denn diese Koalition noch funktionieren? Und das denkt sich in der CDU offenbar immer öfter mehrere Abgeordnete.
Ja, also jetzt versucht der Kanzler, alle Türen zuzumachen. Und zuzumauern, indem er immer wieder sagt, es gibt keine Alternative zu dieser Regierung, die ist alternativlos. So. Also sich immer fester ankettet an die SPD. Natürlich gibt es Auswege.
Klar.
Also ein Ausweg wäre zum Beispiel, das wird ja auch immer Jens Spahn unterstellt, mal das Gespräch zu suchen mit der AfD. Was man denen ja auch erlaubt, ist, so super Opposition zu spielen, weil man von denen ja gar nichts verlangt. Also eine Strategie könnte ja sein, zu sagen, okay, wir reden mit euch und wir haben bestimmte Erwartungen. Also zum Beispiel, dass ihr euch in der Außenpolitik von diesen ganzen Vorstellungen trennt, die antiwestlich sind, pro-russisch, Austritt aus der NATO, Austritt aus der EU und anderes mehr. Und dass ihr euch auch von diesem radikalen Flügel trennt. Das wären unsere Erwartungen, könnte man als CDU sagen. Mhm. Und dann können wir in Gespräche treten. So. Das erspart man der AfD ja auch alles mit diesem Brandmauergequatsche, dass sie sich in irgendeiner Weise mal bewegen muss. Und die Hoffnung, dass indem sie so radikal tut, die Leute abgeschreckt werden, erfüllt sich ja erkennbar nicht, sondern im Gegenteil. Wo steht jetzt die CDU? Ich glaube bei 22%. Die SPD geht auf die Einstelligkeit zu und die AfD steht bei 27 und ich meine, wir sollten uns hier mit Prognosen zurückhalten, aber wenn das so weitergeht, da steht sie demnächst bei 30.
Das stimmt. Nur Tino Chrupalla, der Co-Parteichef, hat kürzlich erst gesagt, es gibt durchaus jetzt schon CDU-Abgeordnete, die mit der AfD sprechen, was ich auch glaube, die sitzen im gleichen Raum, wieso sollen die nicht miteinander reden? Ich glaube allerdings, dass die AfD überhaupt gar kein Interesse daran hat, irgendwie mit der CDU zusammenzuarbeiten. Die gucken doch, dass sie irgendwann mal Richtung absolute Mehrheit kommen, so wie es in einzelnen Bundesländern, wie zum Beispiel Sachsen-Anhalt, ja vermutlich der Fall sein wird.
Ja, es gibt einen Flügel in der AfD, der in der Tat glaubt, dass man es auch schaffen könnte, die absolute Mehrheit im Bund zu erreichen. Ich würde mal sagen, das sind Träumer.
Glaubst du?
Ja, also absolute Mehrheit heißt, du musst 46-47% der Stimmen auf dich versammeln. Also davon ist die AfD also ein ganzes Stück weit entfernt. Das ist übrigens, wir erinnern uns, in den letzten 50 Jahren keiner Partei mehr gelungen. Das ist nicht mal Dr. Helmut Kohl gelungen. Und das war der erfolgreichste Christdemokrat und Vote-Getter, den es überhaupt gab. So, also möglicherweise sehen wir Frau Weidel falsch und sie, in ihr steckt sozusagen der neue Helmut Kohl, ja, der die Massen hinter sich vereint. Ich glaube nicht. Ich glaub's nicht. Insofern, wenn die regieren wollen, und das ist ja auch der unausgesprochene Streit in der AfD, müssen sich bewegen. Nur durch dieses Brandmauergerede erspart man ja der AfD auch, dass diese Konflikte, die da sind, überhaupt zum Vorschein kommen und aufbrechen.
Es gibt ja auch die Sorge in der Union, wenn du eine Minderheitsregierung anpeilst oder eben doch mit der AfD sprichst, dass du dann die eigene Partei zerreißt. Es gibt, glaube ich, Rekordzahlen an Parteiaustritten. Carsten Linnemann neulich vorgestellt. Die kämpfen ja selber ums Überleben. Die wollen ja auch nicht der Juniorpartner sein am Ende des Tages.
Jetzt die Frage, was ist der Grund für die Parteiaustritte? Und ich würde mal sagen, wenn du in die Wahl reingehst mit einer ganzen Reihe von Versprechungen und davon nichts hältst, ja,
hast du 15% Beliebtheit.
Dann sagen die Leute, ja, pass mal auf, warum habe ich euch eigentlich gewählt? Ich meine, das ist ja die, das ist ja die Lage aus meiner Sicht.
Total.
Die Mehrheit des Landes sagt, wir wollen eine andere Politik und bekommt immer das Gleiche. Das Einzige, was sich ändert, ist die Geschwindigkeit. Also wir geben jetzt in doppelter Geschwindigkeit das Geld für den deutschen Sozialstaat aus. Und deswegen klemmt es ja an allen Ecken und Enden auch. Und wir haben jetzt einen Haushalt, so einen Haushalt kann man es ja gar nicht mehr nennen, der am Ende der Legislaturperiode 850 Milliarden neue Schulden ausweist. Frau Grimm, die Wirtschaftsweise, saß jetzt bei Markus Lanz und hat mal in Relation gestellt, was das bedeutet. 850 Milliarden neue Schulden bis zum Ende dieser Legislatur ist die Hälfte dessen, was die Bundesrepublik seit Bestand an Schulden aufgenommen hat. Das war mir nicht klar.
Mir auch
das sind
nicht.
1,7 Billionen. Also das heißt, in nur 3 Jahren kommen da nochmal 50% dessen dazu, wofür wir bislang 70 Jahre brauchten. Das ist natürlich, also zumindest, das kann man ja machen. Also wenn man sozusagen Juso-Chef ist und es durch einen glücklichen Umstand der Geschichte geschafft hat, Bundeskanzler zu werden, ja?
Okay.
Und dann sagt man, ich habe euch das gesagt, wir machen das, wir gehen voll in die Schulden, ja, und wir erhöhen Steuern, dass es kracht. Und dafür hat man jetzt die absolute Mehrheit gewonnen. Ist das okay? Aber wenn du CDU-Kanzler warst mit dem Satz, links ist over, ja, und dann so endest, so. Ich habe ein ganzes Buch dazu geschrieben.
Ja, da liegt es.
Zu diesem Lebensgefühl, da liegt es.
Es schaut sehr schick aus.
Wir haben es schon mal erwähnt. Es ist jetzt auf dem Markt, ja. Also es gibt es seit Samstag in den Buchhandlungen. Du bist nicht allein. Finde ich ganz schön geworden, oder?
Super schön geworden. Das ist übrigens mein Exemplar. Das hast du mir extra signiert.
Und, pass mal auf, das ist nicht nur ganz schön geworden. Das hat extra, hat auch mal ganz schönes Papier. Wenn man heute in den Buchhandel geht und sich so Bücher anguckt, auf was für fiesen Papier, die oft gedruckt sind.
Ja, wenn du sagst, kratzt mit dem Nagel, dann kriegst du Gänsehaut. Wie in der Tafel früher.
Ganz, ich habe gesagt zu meinem Lektor, pass mal auf, tut mir eingefallen, ich möchte schönes, glattes Papier. Und mich interessiert nicht die 40 Umweltstempel, die er dann immer vorher reinknallt, ja, dass es besonders sozusagen ökologisch schonend ist. Nee, also bei mir bitte nicht. So, okay, das ist es jetzt. Und da geht es genau darum in meinem Buch. Und ich glaube, Man kann das ja als Autor nicht so genau bestimmen, mhm, ob das mit dem Timing funktioniert, weil so ein Buchprojekt wird besprochen in der Regel ein halbes bis ein Dreivierteljahr voraus.
Ja.
Ich würde mal sagen, was ist das Buch zur Stunde? Du bist nicht allein, das Mehrheitsparadox, oder was passiert, wenn die Mitte der Gesellschaft das Gefühl hat, am Rande zu stehen?
Mhm.
So, nicht das Lebensgefühl.
Aber was ist das Mehrheitsparadox genau? Was
das Mehrheitsparadox ist, dass eine zunehmende Zahl von Menschen in Deutschland das Gefühl hat, sie stehe eigentlich eben am Rande oder mit ihrer Meinung alleine.
Mhm.
So. Und weil sie das Gefühl hat, alleine zu sein oder in der Minderheit zu sein, traut sie sich nicht so richtig, ihre Meinung zu äußern, weil das Gefühl hat, sie kriegt einen auf den Deckel oder wird halt beschämt, sodass diejenigen, die in der Minderheit sind, weil sie halt so laut sind, nicht nur die Oberhand haben, sondern alle den Eindruck haben, das ist jetzt die Mehrheitsmeinung, die da vertreten wird.
Ist exakt das, was stattfindet.
Ja.
Wenn du diese ganze NGO-Demonstration siehst, das ist
also
genau
wenn du,
das.
Wenn du das Fernsehen aufmachst oder die Presse heute, die Presselage sozusagen am Morgen so anguckst, dann dominiert da das rot-grüne Denken.
Ja.
Ganz erkennbar so. Das führt eben ja dann dazu, dass die Leute sich zum Teil eben noch mehr sozusagen zurückziehen. Das Gute ist, beim Mehrheitsparadox, wenn man dann mal den Mund aufmacht und das beiseite schiebt, die ganzen Bedenken, dann stellt man plötzlich überrascht fest, dass ganz viele sagen, du, ich sehe das genauso wie du.
Das passiert übrigens auch gerade.
Ja, nur das ist natürlich in der Demokratie nicht vorgesehen.
Nee.
Also in der Demokratie ist ja nicht vorgesehen, dass die Mehrheit nicht nur gesagt bekommt, das interessiert uns nicht, was ihr wählt.
Mhm.
Die wird ja auch noch verspottet jetzt dafür, dass man sie überhört. Da wollte ich einfach sagen, ihr seid zu blöd. Ja,
ihr versteht es nicht richtig, was wir erklären.
Wir erklären euch das mal. Ihr habt es nicht verstanden, sozusagen, so, wo es hingehen muss. Ja?
Hatte die Ampel schon immer behauptet.
So, und es gibt eigentlich ein Korrektiv dagegen. Das ist Wahlen. Und dieses Korrektiv ist ja außer Kraft gesetzt, weil man einfach jetzt schon mal ein Viertel der Stimmen, Klammer auf, AfD, rausrechnet aus übergeordneten Gründen und sagen, die zählen eigentlich nicht im demokratischen Willensbildungsprozess. So, das ist ein einmaliges Experiment aus meiner Sicht. Das hat es in der Geschichte der Demokratie, jedenfalls auf den entwickelten Demokratien, noch nicht gegeben. Und wie das immer so ist mit Experimenten, es kann auch furchtbar schief gehen.
Ja, klar.
Also wenn du Pech hast, fliegt dir der ganze Laden um die Ohren. Und das werden wir jetzt sehen. Also deswegen, darum geht's in diesem Buch unter anderem, aber du kennst mich ja, also ich schreibe ja jetzt kein politwissenschaftliches Seminar, halte ich ja nicht ab, ja, sondern
nein.
Also kommen natürlich auch alle meine Lieben vor, also Caroline Kebekus, ja, ein ganzes Kapitel über den deutschen Humor am Beispiel von Caroline Kebekus, oder dann solche Klimaheulbojen wie Luisa Neubauer und Maya Göpel bekommen sozusagen ihr Fett ab. Das ist ja auch der Vorteil, wenn das Buch mal im Handel ist. Bevor du da die Anwälte in Marsch gesetzt hast. Ja?
Hast du schon welche verkauft?
Das ist schon die erste Auflage weg. Ja? So.
Ja. Ach, das ist mit eingepreist, ja, dass ja, es gut, da gleich hab, wieder ja,
das natürlich, also,
Klagen gibt.
Ich mache mich natürlich auf meine Weise lustig. Das wird der ein oder andere möglicherweise sagen, das will ich nicht so akzeptieren.
Mhm.
Ich fühle mich jetzt beleidigt.
Oh,
kann
krass.
Er ja von, ja, aber du kannst ja, wie wir ja wissen, ist das ja ein großes Geschäft, gegen Beleidigung vorzugehen. Also wird der eine oder andere, der da fortkommt, und es gibt jetzt, pass auf, hier gibt es jetzt also ein reichhaltiges Namensregister.
Du hättest dich hinten ja gleich mal entschuldigen können.
Ich habe mich bedankt.
Ach so.
Ich danke dann allen guten Geistern natürlich bei Penguin im Rennenhaus, die zum Gelingen dieses Buches beigetragen haben. Ich danke meiner Frau, ohne die ich verloren wäre. Aber ich danke zum Beispiel auch den lieben Menschen zu nah und fern, die mir gewollt oder ungewollt mit Ideen geholfen haben. Siehe auch Personenregister. Das taucht auch dann auch zum Beispiel Frau Kebekus auf. Ja. So, also ich glaube, es wird ein großer Spaß.
Du hast mir gesagt, das ist ein Trostbuch für die Heimatlosen. Ich fand das sehr schön.
Ja, also für alle, die sich politisch gerade ein bisschen heimatlos fühlen. Das ist ja auch so. Also wer jetzt so seine Heimat bei der AfD gefunden hat und gesagt, yes, also 100%. Auch gut.
Aber da sind gar nicht so viele. Ich habe eine Forsa-Umfrage gesehen und da hieß es, dass 20%, also von den enttäuschten Unionswählern, die sind zur AfD abgewandert, aber 40% der enttäuschten Wähler gehen zu den Nichtwählern.
Naja, aber es gibt ja auch eine ganze Menge, die jetzt zur AfD gegangen sind oder bei der AfD ihr Kreuz machen, weil sie eben sich heimatlos fühlen,
ja,
beziehungsweise so als Notwehrmaßnahme, ja, so persönlicher Art.
Weil die haben es
ja
noch
auch
nicht verkackt, ja, ja, klar.
So, Für all die ist das Buch. Für die anderen auch. Also es gibt ja auch Leute, die sagen mal fest im rot-grünen Lager stehen und sagen mal, aber ich kaufe mir das mal, weil ich habe so ein Problem mit Puls. Ja? Ich brauche morgens einfach, der Kaffee reicht nicht mehr. Ich muss mich mal richtig so auf Touren bringen. Komm, ich lese mal ein Kapitel von Fleischhauer.
Ja? Ich bin gespannt. Ich sag dir nächste Woche Bescheid. Das ist ja hier meine Ausgabe.
Das ist deine Ausgabe.
Ich werde es mir bis nächste Woche durchlesen. Aber du sprichst doch auch immer mal wieder mit Unionspolitikern. Hast du nicht erst hier Herrn Ploss getroffen von der CDU?
Ja, ich hätte
sehen
jetzt
die das Unheil nicht kommen?
Ich hatte erst Christoph Ploss in meiner Sendung beim ZDF, also eingesperrt mit Fleischhauer. Ploss ist CDU-Abgeordneter aus Hamburg. Mhm. Lustigerweise übrigens, habe ich dann erst festgestellt, sein Wahlkreis ist der Wahlkreis, in dem ich aufgewachsen bin. Also Hamburg-Wellingsbüttel,
okay.
Ja? Walddörfer. Das ist, da hat er auch, ich glaube, wenn ich weiß es nicht, ich will es nicht falsch sagen, aber der hat ihm jetzt, glaube ich, über 40% geholt. So. Das ist eine so ein bisschen der jüngeren, konservativen, der auch so den einen oder anderen Kulturkampf schon geführt hat. Das hat ihn auch bekannt gemacht, also gegen das Gendern und so weiter. Der leidet natürlich.
Ja, klar.
Aber es war irgendwie auch erschreckend. Also ich habe dem das ja alles vorgehalten. Also in dem Fall war das jetzt weniger ein Gespräch, sondern da saß der arme Herr Ploss.
Und du hast ihn beschimpft.
Genau.
Ernsthaft?
Ja, pass auf, ich bin in die Sendung gegangen. Ich habe mir so ein Gastgeschenk jetzt und habe ich ein Pinocchio mitgebracht. Weil das Pinocchio, finde ich ganz schön, symbolisiert für mich die Regierung, die ist den CDU-Teil. Und auch den Kanzler. Und die Sendung hatte die Überschrift, wer hat uns verraten? Christdemokraten.
Ja, sehr schön.
So, da hat er schon gemerkt, oh, das wird jetzt hier
ungemütlich.
Das ist hier nicht Mioska so. Ne? Und da hat er sich dann versucht, tapfer zu wehren. Wobei eben, ich habe zwei Argumente. Das eine war, wir haben doch schon so viel auf den Weg gebracht.
Was denn?
Ja, dann pass auf, da war irgendwie beim Kleingedruckten irgendwas, ich habe es schon wieder vergessen.
Körperschaftssteuer ab 2028
geschenkt.
Ja, hab ich auch
gesagt. Geschenkt. Ja, kam dann mit der Steuersenkung. Ich habe gesagt, ja, wenn die einsetzt, die große Körperschaftssteuersenkung, dann ist die Hälfte der Unternehmen, die davon profitieren sollen, tot. Die gibt es dann schon gar nicht mehr. Ja. So. Und das zweite Argument ist, Hoffnung ist um die Ecke. Weil in 3 Jahren, also wenn man dann wählt, dann ist die Wirtschaft wieder angesprungen.
Oh Gott, Wahnsinn.
Ja, aber das war so ein bisschen Ardennen-Offensive, ja. Alle Truppen nochmal so ins Felde führen und dann wird die Ardennen-Offensive wird das jetzt bringen, ja. Das ist jetzt der Entlastungssieg. Wo soll denn der herkommen?
Keine Ahnung.
So, das war eben Pfeifen im Walde. Ja. Und dann war noch die Hoffnung, ja, und die Leute würden ja dann, wenn sie wählen, wählen sie immer Zukunft und gucken nicht zurück.
Das glaube ich nicht.
Naja, also wenn du mal so richtig verarscht wurdest. Also, es war da alles gebrochen an Wahlversprechen, was dir die Partei, bei der du dein Kreuz gemacht hast, ins Schaufenster gestellt hat. Dass du also die Komplettamnesie erleidest am Wahltag. Ich glaube nicht dran.
Das glaube ich auch nicht. Vor allem so unbeliebt wie diese Regierung war nicht mal die Ampel.
Ja.
Die Meinungsforschungsinstitute sagen, sowas ist beispiellos, das haben sie noch nie erlebt. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da vergesslich keiner eintritt.
Also es bleibt interessant. Es gibt ja verschiedene, es gibt natürlich Möglichkeiten. Also die erste Möglichkeit, du wechselst den Kanzler aus.
Ja.
Und da gäbe es ja zum Beispiel einen,
aus meiner Sicht ist das Markus Söder, aber das findest du nicht.
Nee. Also erstens spielt Markus Söder im Augenblick auch eher eine unglückliche Rolle, finde ich.
Aber der macht sich doch gerade, der inszeniert sich doch gerade. Der Bart ist ab, er postet kein Essen mehr. Er will ein bisschen seriöser
also
sein.
Bei dieser großartigen Entlastungsprämie, die es da geben sollte, mit den 1000 Euro.
Hat er dagegen gestimmt, ist auch vernünftig.
Nee, der war dafür.
Der war dafür?
Der war in der Villa Borsig, wo man das ausgeheckt hat, dabei.
Aber im Bundesrat war er dann dagegen.
Ich sag, das ist Markus Söder. Ich meine, so geht es nicht. Er war jetzt auch kein Proponent. Also es war so, die saßen in der Villa Borsig, wollten das große Reformpaket schnüren. Dann haben sie sich total verhakelt. Nach 2 Tagen sind sie abends rausgegangen und haben gesagt, oh Gott, wir können ja jetzt nicht vor den Wähler treten, haben gar nichts hingekriegt. Und dann haben sie sich so eine Entlastungsprämie ausgedacht von 1000 Euro, die sie aber nicht selber finanzieren wollten. Also in diesem Fall Lars Klingbeil. Sondern die Rechnung wurde weitergeschoben an die Arbeitgeber, also die Unternehmen. Beziehungsweise der Steuerausfall, weil man hat gesagt, das ist unser großes Angebot, das ist dann, wenn ihr das gibt, ist das steuerfrei, die Länder und Kommunen zum Großteil. Und da haben die Länder gesagt, ja, pass mal auf, das ist ganz schön, dass ihr euch das überlegt habt. Das ist ja so ein bisschen, du bringst mir ein großes Geschenk mit, ja?
Aber zahlen musst du selber.
Aber zahlen musst du entweder selber oder jemand anders. Was ist denn das?
Ja, aber jetzt ist es ja gekippt. Jetzt
und da hat jemand Markus Söder erstmal genickt, beziehungsweise hat auf jeden Fall nicht Einspruch erhoben, als er da eben als CSU-Chef saß, um dann anschließend als Ministerpräsident des Landes Bayern zu sagen, nee, das geht eigentlich nicht, die ist jetzt tot.
Das sind ja vielleicht auch zwei verschiedene Rollen.
Insofern, weil wir ja gerade nochmal kurz durchgehen, was gibt es an Alternativen? Also es gibt die Minderheitenregierung, glaube ich nicht so richtig dran. Es gäbe den Kanzlersturz mit dann zum Beispiel Jens Spahn als neuem Kanzler.
Aber der ist doch der Antichrist in der Union schlechthin für die SPD.
Ja, aber er ist nicht der Antichrist in der Union, wie man gesehen hat. Also er hat ein relativ respektables, um nicht zu sagen, ein sehr gutes Ergebnis jetzt gehabt, als es darum ging, ihn als Fraktionschef im Deutschen Bundestag wieder zu bestimmen.
Das stimmt, aber liebäugelt der nicht mit einer Minderheitsregierung? Der hat doch gerade so ein Bootcamp für neue Abgeordnete abgehalten.
Jetzt sind wir bei unserem neuen Thema. Das ist
richtig.
Ganz, das ist der falsche und der richtige Migrant.
Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab 1 Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Werbung Ende.
Richtig, und da war nämlich ein CDU-Influencer auch zu Gast, der Minderheitsregierung propagiert. Ja. Baha Yamous heißt der, hat syrische Wurzeln.
Ja.
Da denkt man schon, dass vielleicht Jens Spahn auch in die Richtung blinkt.
Also erstens, wenn du Fraktionschef bist, da musst du ja irgendwie deine Truppen zusammenhalten. Und in der CDU gibt es natürlich auch eine ganze Menge junge Kollegen, die sagen, deswegen bin ich eigentlich nicht in die Politik gegangen, um jetzt SPD-Politik pur durchzusetzen. mit einem Kanzler an der Spitze, der jetzt letztlich von mir Kadavergehorsam verlangt. Ich meine, gibt ja auch einen Unterschied in der Karriereerwartung bei einem 72-Jährigen und bei einem 35-Jährigen. Also für Friedrich Merz war es das dann. Der hat auch seine Schäfchen im Trockenen. Das ist für so einen jungen Abgeordneten, der gerade durchstartet, nicht der Fall.
Nee, klar.
So. Also der hat ein hohes Eigeninteresse, dass es mit der CDU weitergeht.
Mhm.
Ja? So. Das kann, wie man sieht, bei so Kanzlern anders sein. Also Angela Merkel hatte sich am Ende ja komplett von ihrer Partei verabschiedet, ne? Also bist du Fraktionschef, wie Jens Spahn, dieser Truppe, auch ein bisschen heterogen. Das hat er eben mit einem Teil, diesem eher aufmüpfigeren Teil, also das Bootcamp veranstaltet. Mhm. Da war eben auch dieser besagte Influencer Baha Yamous dabei. Der spielt auf Twitter und so eine relativ große Rolle. Hat, glaube ich, auch ein CDU-Parteibuch.
Wobei man aber sagen muss, der wird nicht bezahlt von der CDU
für dieses
Influencer. Der ist irgendwie Kommunikationschef bei so einem Fintech-Unternehmen.
Ja.
Ja, also.
Ja, also und ist aber eben, ist in diesem CDU-Kosmos jetzt keine ganz unbedeutende Figur. So, der ist jetzt für Minderheitenregierung möglicherweise, vielleicht ist der auch für was anderes. Vielleicht
der ist für CDU pur auf jeden Fall.
Ja, so.
Große Aufregung im linken Lager.
Eben, das ist eine Position, die kann man jetzt bei der Taz schrecklich finden, aber sie ist jedenfalls nicht außerhalb des Verfassungsbuchs.
Natürlich nicht. So. Aber die Taz hat sich sehr, sehr beschwert, dass der überhaupt eingeladen wurde.
Ja, also es gab so einen kleinen Skandal, den Baha so und so Skandal, der lief so. Also diese haben dann die Köpfe zusammengesteckt bei Apu Fika, also diesem Podcast, relativ erfolgreich, gehostet von Markus Feldenkirchen, meinem Ex-Kollegen. Da waren dann zu Gast Veit Medik vom Stern, Büroleiter, Robin Alexander, der bestinformierte Mann, was die CDU angeht.
Ja, vom Podcast Machtwechsel.
Und Anna Lehmann, Hauptstadtbüro der Taz. Also.
Die ist noch linker als Ulrike Herrmann.
Die ist ganz links.
Ja.
So, und die reden jetzt auch genau über das, über was wir auch gesprochen haben. Wie soll es denn weitergehen? Frau Lehmann immer Klassiker. Ja, man muss die Leute mehr mitnehmen.
Man muss es besser erklären.
Ich habe mich immer gefragt, wann ist die Linke also auf diesen Waldorf-Trip gekommen? Ja?
Das ist doch vor allem schon überholt. Das hat Ricarda Lang als Parteichefin damals immer gesagt bei den Grünen. Und jetzt sagt sie, das war der größte Fehler. Also sie hat es erkannt, warum denn der Rest nicht?
Ja, vor allen Dingen, nee.
Du musst das machen, was du versprichst, das reicht.
Es ist so eine Variante von, wir kommunizieren falsch oder die Regierung kommuniziert falsch. Nee, die kommunizieren nicht falsch. Die haben das falsche Programm aus ganz Sicht vieler Leute. Ja. So. Also die Lage wird ja nicht besser dadurch im Lande, dass wir alle begöschern und irgendwie mitnehmen, ja, und schöne Worte finden. Gut, das war also Anna Lehmann. So, und dann kommt irgendwann auch eben die Sprache auf dieses Bootcamp.
Ja, und Baha Yamus.
Ja, aber da sagt Frau Lehmann nicht Baha Yamus, sondern sagt, ja, da gab es doch diesen Baha so und so. Mhm. Robin Alexander, der den kennt, ergänzt den Namen, sagt syrische Wurzeln, sie lacht dann so, ja, syrische Wurzeln.
Sie lacht nicht nur, das ist abfällig, so pff, ja, so macht
und,
sie.
Und sagt, naja, man kann dann ja auch gar nicht gleich Tino Chrupalla einladen. Das ist sozusagen der Sargdeckel, der dann einmal zuguckt, nach dem Motto, rechts außen, das ist ja in vielen Kreisen mittlerweile ein Todesurteil, ja. Irgendwie AfD-nah. Mhm. Der Typ hat, wie gesagt, ein CDU-Parteibuch, der
hat
ist nicht bei der AfD.
Hat nichts mit der AfD zu tun.
Gar nicht mit der AfD zu tun.
Als Syrer schon gleich nicht.
So ist es ja dann, wie das so ist, dass also die quatschen da so. Das hört natürlich auch Baha Yamus irgendwann oder es steckt ihm jemand.
Ja.
Und dann sagt er sich zu Recht, naja, liebe Leute, das ist ja ganz ulkig. Baha so und so, also die Abfälligkeit auch, weil dass das gerade von der Linken kommt.
Die doch Migration so toll finden.
Pass auf, also wenn das natürlich jemand gemacht hätte mit irgendeinem, der auf Linie ist, dann wäre das natürlich ein schwerer rassistischer Verstoß gewesen. Mhm. Also das sind ja die gleichen Truppen, die normalerweise dich ans Kreuz nageln, weil du den Namen Cem Özdemir falsch ausgesprochen hast,
Richtig, wie wir
uns erinnern. Ja,
ja?
Also wenn du schon nur eine einzige Silbe, einen einzigen Buchstaben falsch aussprichst,
dann ist es
weil das ist ja schon normalerweise Rassismus. Und die gleiche Frau, besonders die Vertreterin dieses Lagers, sagt dann, Baha ja, so und so. Das hat so, also was wir daraus lernen ist, es gibt halt den guten Migra, der ist sozusagen in der Wolle gefärbter Rot-Grüner, beziehungsweise kann das rot-grüne Parteiprogramm noch nachts, wenn du ihn wächst, fehlerfrei singen. Und es gibt die schlechten Migras, das sind Leute wie Baha so und so, ja, die ja sich nicht bei Rot-Grün einordnen.
Ja.
Und das hat eine gewisse Komik.
Total. Wir brauchen heute noch einen Gewinner.
Stadt Berlin.
Dein Ernst? Das ist normalerweise immer unser Loser.
Ich habe da so eine neue Werbekampagne gesehen, der CDU.
Aha.
Hier sieht man, da ist eine Frau, die guckt so in die Kamera, sagt, Gefühl, früher war ich gerne im Freibad, heute kannst du ja nicht mehr hingehen.
Mhm.
Fakt, Ausweiskontrollen, Videoüberwachung, mehr Sicherheitspersonal. Und die Familie lacht und strahlt in die Kamera. Danke CDU, dass ihr wieder Berlin sicher gemacht habt.
Ah, okay, Berlin.
Ich dachte, okay, das ist so eine Kampagne, die hätte ich ehrlich gesagt eher von der Linkspartei oder von den Grünen erwartet, ja. Das ist auch auf der Ebene, anders über die Wirklichkeit sprechen, dann ändert sich die Wirklichkeit.
Aber ich glaube,
das ist normalerweise nicht CDU-Programm.
Das stimmt, aber ich glaube, das basiert auf der Polizeistatistik, wo es irgendwie, das war doch im März, wo es irgendwie geheißen hat, es gab noch nie so wenig... Straftaten, allerdings irgendwie mehr Schießereien und mehr Kinderpornografie. Aber dafür weniger Diebstahl.
Kannst du ja alles machen, aber die Leute lassen sich doch nicht behumsen.
Nee, natürlich nicht.
Die wissen doch, wie es in ihrem Freibad aussieht. Und wer da über die Stränge schlägt. Ja? Und welche Vorkommnisse es im letzten Jahr gab und im Jahr davor. Gut, aber das ist die neue CDU.
Ja, die ist sozialdemokratisiert.
Nee, das ist die neue CDU, die sich auch ihre Wirklichkeit einfach so malt, wie sie denkt, dass sie sein müsste. Und das ist normalerweise ein Privileg der Linken gewesen. Und ich würde mal sagen, das ist der Weg in den Abgrund, wenn ihr das jetzt auch macht. Aber gut, wer bin ich, das der CDU zu sagen? Was verstehe ich schon von Politik?
Ja. Das würden manche Linke auch behaupten, ja. Ich hätte einen Vorschlag für Verlierer.
Na?
Alle Frauen, inklusive mir, die bei öffentlichen Veranstaltungen zur Toilette müssen und Schlange stehen.
Aber da ist doch jetzt Hilfe um die Ecke sozusagen, oder?
Von den Bayerischen Grünen.
Ja.
Die Landtagsabgeordnete Julia Post möchte, dass es bei Veranstaltungen über 1000 Personen mehr Klos für Frauen gibt. Denn es ist eine unglaubliche Ungerechtigkeit. Bei Frauen gibt es, wenn mehr als 1000 Menschen erwartet werden, 12 Toiletten. Mhm. Und bei Männern 8 Toiletten und 12 Pissoirs. Und das, deswegen sind die Schlangen vor den Damentoiletten gewollt. Und das muss geändert werden. Ich wusste gar nicht, dass wir so benachteiligt sind.
Ja, gut, das sehe ich auch allerdings. Das stimmt schon. Also die Schlange vom Frauenklo ist immer länger. Das ist übrigens auch auf Flughäfen zu beobachten. Also wenn wir als Familie sozusagen raus aus dem Flugzeug und meine Frau sagt, ich muss mal schnell noch auf Toilette. Hm? Ich hasse es, weil ich habe schon längst das Gepäck am Band einkassiert sozusagen. Und wo ist Mama? Die ist immer noch auf Toilette. Weil das war eine Riesenschlange wieder.
Ja, aber ich hatte gedacht, das liegt daran, weil wir erst...
Ich glaube, also
ein größeres Tamtam machen müssen.
Ich würde sagen, auch Lösung ist schneller pinkeln.
Die Lösung ist, du gehst als Frau einfach auf die Herrentoilette.
Ah, das traust du dich?
Ja, klar.
Das machst du?
Also das habe ich schon als Kind gemacht, wenn wir irgendwie angestanden waren mit meiner Mama oder so und da war große Schlange, dann sind wir halt mit Augen zu ins Männerklo.
Und das machst du jetzt immer noch?
Ja, wenn die Schlange zu lang ist.
Und was sagen die Kerle, die da stehen?
Ich sage immer, ich schau weg und dann ist alles in Ordnung.
Echt?
Ja, klar.
Du dringst also in den Schutzraum der Männer ein.
Ich fühle mich für ein paar Minuten als Mann. Es gibt aber auch eine andere Lösung übrigens. Kennst du die Urinella? Ich habe die zu Hause.
Was ist denn das?
Die Urinella, das ist so ein Silikon.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt auf der Schiene weitermachen wollen.
Doch, das ist so ein Silikontrichter, den hältst du dir vorne hin und dann kannst du wie ein Mann pinkeln. Also vielleicht brauchen wir einfach Pissoirs in Frauentoiletten.
Das solltest du vielleicht Frau Post mal nahelegen.
Kostet 10 Euro bei Amazon.
Ja. Immer so einfach könnte es sein, braucht man gar keinen Gesetzesvorschlag.
Siehst du?
Bisschen mehr auf den schwarzen Kanal hören und vieles an Bürokratie erledigt sich.
So ist das. Ich würde sagen, damit enden wir heute, oder?
Ja, mit so ein bisschen Toilettenhumor.
Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Unter der Woche exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Bis dann.